Es freut mich, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen können über die Botschaft des Hebräerbriefes im Kontext dieser letzten Tage dieser Weltgeschichte. Es kommt mir manchmal kaum zu glauben, dass wir es sind, dass wir die Letzten sind und dennoch die Ersten, dass wir den Weg vorbereiten können für unseren Heiland, dass er kommt und dass wir unter denen sein können, die ihn sehen, wenn er kommt. Was für ein Vorrecht, was für eine hohe Berufung hat uns Gott gegeben. Ich hoffe, wir werden ihr gerecht. Und dieses Studium soll uns darauf vorbereiten, dass wir ihm einen guten Empfang geben, wenn er kommt. Wir wissen alle, dass wir in diesen letzten Tagen leben und die ganze Welt, ob der Mensch nun will oder nicht, er muss eine Entscheidung treffen und er muss eine endgültige Entscheidung treffen. Die ist eine Entscheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Freiheit und Gefangenschaft, zwischen Abhängigkeit von Gott und Abhängigkeit oder Sklaverei von Satan. Das sind die Optionen. Mehr gibt es nicht. Wir müssen alle dahin kommen, uns endgültig auf die eine oder eine Seite zu tun. Nun, der Vorteil oder das Leichtere ist, dass Gott dem Bösen den Vorrang gibt, dass er durch seine Methoden versucht, die Menschheit unter seine Kontrolle zu bringen. Und seine Methoden sind natürlich zwanghafte Methoden, so dass wir ihn vielleicht leichter durchschauen könnten, so wir Gott kennen. Weil wir wissen, dass in Gott nichts ist, was Zwang ausübt. Dass in Gott nichts ist, was irrational ist. Das heißt, dass man zu etwas aufgefordert zu tun, was man nicht versteht. Gott hat uns den Verstand gegeben und er möchte, dass wir uns durch diesen Verstand so lenken, dass wir Dinge tun aus Überzeugung. Die Entscheidung wird nur dann schwierig, wenn wir nicht verstehen, dass Satan die Lüge als Wahrheit verkauft und die Gefangenschaft, damit sie überhaupt jemand annimmt, als Freiheit. Und so haben wir zwei Angebote, nicht? Der eine kommt und sagt, das ist wahr, und der andere kommt und sagt, das ist wahr. Der andere kommt und sagt, du hast hier die Freiheit, und der andere sagt, hier ist die Freiheit. Wie sollen wir das denn jetzt wissen? Nun, wir können doch verstehen, dass dort, wo Zwang ist, ist keine Wahrheit. Dort, wo man jemanden drängt, wo man jemanden konditioniert, auch wenn man dann dafür Freiheit verspricht, das ist nie Freiheit. Aber dennoch scheint es, und die Krise, die wir jetzt schon drin sind, diese Sortierung, diese Vorsortierung bis zum endgültigen Entscheidung, zeigt, dass die meisten Menschen tatsächlich dem Bösen auf den Leim gehen, dass sie als Wahrheit die Lüge sehen und als Freiheit die Gefangenschaft wählen. Aber ich nehme an, dass wir sicher sein wollen, dass wir nicht in diese Fänge hineinkommen. Deshalb brauchen wir Wissen, bevor wir etwas entscheiden. Wir müssen das Grundgesetz aller Dinge kennen. Dann wissen wir, was Freiheit ist. Weil es wird ja jetzt so verkündigt, dass man, wenn man wählt, seine Freiheit, man dadurch den anderen einschränkt. Wenn ich das Gesetz nicht kenne, muss ich letztendlich sagen, na ja, wenn meine Freiheit einen Schaden dem anderen bringt, dann ist es keine Freiheit. Dann ist es nicht das, was Gott anbietet. Jemand schrieb mir und sagte, ja, mir sagt man, weil ich mich nicht dieses Serum geben möchte, bin ich und übertrete ich das Gesetz Gottes, weil ich lieblos bin. Ja, so verdreht der Böse das das Gesetz. Und wenn ich nicht weiß, wie das Gesetz funktioniert, wenn ich nicht weiß, wie ich als Wesen funktioniere, könnte man leicht auf die Sache reinfallen und sagen, ich bin wirklich, meine Freiheit macht den anderen krank. So, wenn meine Freiheit den anderen krank machen kann, dann ist es keine Freiheit. Deshalb brauche ich, wenn ich Freiheit von Freiheit spreche, muss ich mich auf das Grundgesetz aller Dinge beziehen und muss wissen, dass ich als Individuum nicht zuständig bin für das, was nur ich für mich tun kann, im Sinne, dass ich das für den anderen tun kann. Ich muss wissen, dass mein Speichel nicht vergiftet ist und giftig ist. Ich muss wissen, dass das nicht geht, dass ich eine Krankheit einem anderen geben kann. Das ist unmöglich. Solange ich das glaube, dann kann ich nicht sagen, ich habe eine Freiheit, mich nicht stechen zu lassen, weil dann kommt ja das Gewissen und sagt, deine Freiheit gefährdet deinen Nächsten. Und wenn Freiheit den Nächsten gefährdet, ist sie keine Freiheit. Deshalb brauchen wir so eine Klarheit über das Gesetz, über das unser Wesen, dass Krankheit ein inneres Geschehen ist und von innen nach außen im Körper kommt und nicht umgekehrt. Wenn wir das nicht kennen, dann wird man uns, die wir Freiheit wählen oder weil wir frei sind, nicht tun, was aufgezwungen wird, und wir werden kein Gewissen haben, dass wir durch unsere Freiheit jemandem schaden. Weil wenn meine Freiheit jemandem schadet, ist sie keine Freiheit, dann ist sie brechendes Gesetz. Deshalb muss ich die Grundfunktionen des Menschen kennen und ich muss die Grundbedürfnisse unseres Lebens wissen. Dieses sind alles absolute Dinge. Sie sind unveränderbar. Sie sind der Maßstab für die Prüfung jeglicher Information. Die große Not, die der Mensch heute hat, aufgrund der Fülle der Informationen, die auf ihn zukommen, ist, er hat keinen Maßstab für die Information. Nun, das Gesetz, die Kenntnis unseres Wesens, das sind der Maßstab. Jetzt habe ich versucht, das ein bisschen in unserem Geist zu zeigen, wie Information verarbeitet wird. Wir brauchen also, um Information aufzunehmen, sie kommt nicht automatisch in uns hinein. Wir müssen sie selber aufnehmen durch den Glauben, aber wir müssen die Information prüfen und wir prüfen das auch. Nämlich, wir prüfen es mit dem Vorwissen, was wir gelernt haben. Und was ist dieses Vorwissen? Es muss absolutes Vorwissen sein, weil Wissen ist immer absolut. Wissen muss unveränderbar sein durch meinen Geist. Und deshalb ist das das Gesetz der Natur, das ist der Grundbaustein aller Dinge. Ein nächster Grundbaustein ist die Natur des Menschen und die Bedürfnisse und Funktionen des Menschen. So, wir haben also hier ein Fundament, das ein Vorwissen ist, das absolut ist. So wichtig, dass die Kinder dieses Vorwissen doch hätten. Dass man das in jeder Schule oder in jedem Heim, die Eltern das tun. Nun, Gott hat es so verordnet in dem Volke Israel, dass diese Dinge sollten in jedem Heim das Grundwissen sein. Weil sie sind absolut, sie sind unveränderbar. Und anhand dieses absoluten Vorwissens können wir prüfen, ob das, was uns angeboten wird als Information, wahr ist oder nicht wahr. Und wenn es nicht wahr ist, lassen wir sie draußen, betrifft uns nicht. Ist sie wahr, nehmen wir es auf. Und dann macht die Information das, wozu sie gemacht worden ist. Aber wir haben auch Vorglauben. Das heißt, wir haben auch Glaubenssätze, die wir im Voraus gelernt haben zu glauben. Und Glaubenssätze sind Dinge wie, der Mensch denkt, er sei unsterblich oder er ist reinkarniert oder hat egal welche Lehren und Doktrinen er hat. Die Anbetung ist auch ein Glaube. Was bedeutet es? Gericht. Ja, wie läuft Gericht ab? Und was natürlich heute ein ganz starker Glaubenspunkt ist, das ist die Ansteckung, dass die Krankheit ansteckend ist, dass wir im Geist uns nacheinander richten aufgrund des Irrtums, den wir dort haben, ist ganz klar ersichtlich. Deshalb kann man auch die Masse dadurch in Angst versetzen. Und Angst ist ansteckend, ja, weil die Leute mit derselben Art und Weise an die Informationen und an die Verarbeitung der Informationen rangehen. Das heißt, wir haben auch, wir müssen die Information, die auf uns zukommt, nicht nur mit unserem Vorwissen, das Absolute, sondern mit unserem Vorglauben berechnen. Und alles, was wir als nicht stimmig sehen, das lassen wir draußen. Alles, was wir als stimmig sehen, nehmen wir an. Jetzt fehlen kann man im Vorwissen nicht. Das heißt, weil das sind Dinge, die muss man lernen. Man kann sie natürlich nicht wissen, aber weiß man sie einmal, sind sie absolut. Daran kann man nichts ändern. Deshalb muss man das lernen. Die Glaubenssätze jedoch müssen wir imstande sein, nur so aufzubauen auf der Basis des Vorwissens. Aber da uns ja diese Basis meistens fehlt, sind die Glaubenssätze einfach da aufgrund von gewisser Logik, von gewissen Beobachtungen. Aha, wir sehen, dass alle dort krank werden oder die meisten. Also gehen wir davon aus, sie müssen sich anstecken. Aber wir haben nicht das Vorwissen, womit wir das prüfen. Wir gehen einfach von irgendeiner Beobachtung aus und geben ihr eine Bedeutung nach unserem Vorglaubenspunkt. Und diesen Vorglaubenspunkt müssen wir deshalb prüfen, ob er dem Wissensstand, das heißt der Wissenschaft, deshalb nennt man auch Vorwissen Wissenschaft und Glauben ist Religion, muss geprüft werden davon. So, wir wollen in diesem Studium des Hebräerbriefes, weil er ist eine Information, die wir aufnehmen wollen von außen. Und jeder, ohne Ausnahme, wird ihn lesen und Dinge verstehen und interpretieren nach seinem Vorglauben und nach seinem Vorwissen. Wir können nichts Neues aufnehmen, was wir nicht vergleichen, was irgendwo wir mit einem Vorwissen beurteilen. Ob es möglich ist, ob es nicht möglich ist, ob es dem entspricht, was wir schon gelernt haben, oder nicht dem entspricht, was wir gelernt haben. Deshalb wollen wir, wenn wir studieren, wenn wir interpretieren, es auf etwas stützen, was absolut ist. Und das ist das Vorwissen. Das heißt, wir sollten uns dieses Wissen bewusst machen. Das Gesetz der Natur, die Natur des Menschen, seine Bedürfnisse, weil darum geht's doch. In allem, was die Schrift geht. Es geht doch um den Menschen. Und wie können wir über den Menschen reden, wenn wir den Menschen nicht kennen? So, wir wollen den Hebräerbrief richtig interpretieren. Dafür brauchen wir dieses absolute Vorwissen. Und ja, wir werden sehen, wie viel wir davon noch einbauen werden in dieses Studium. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten es schon gelernt haben. Und wenn nicht, dann können sie es aus den Vorträgen von davor heraussuchen, damit jeder ein klares Vorwissen hat, auf das er seine Interpretation stützen kann. Weil niemand kann für den anderen interpretieren, niemand kann Informationen für den anderen aufnehmen, jeder kann es nur für sich aufnehmen, damit er es verarbeitet und daraus was tut. Deshalb ist das ganz individuell. Aber haben wir alle dasselbe Vorwissen, haben wir dieselbe Grundlage, werden wir auch zu einem selben Ergebnis oder zumindest einem nicht widersprüchlichen Ergebnis in unserem Studium kommen. Und dahin wollen wir hingehen. Weil wir müssen vor dieser Welt stehen und wir müssen absolut sein in dem, was wir den Menschen erklären. Es darf nicht einen Schatten einer Unklarheit oder einer Lüge haben. Es muss absolute Wahrheit sein, mit der wir vor die Welt kommen, damit jeder, der diese absolute Wahrheit aufnimmt, dadurch auch frei wird. So, wir werden darauf noch weiter eingehen. Aber bevor wir in den Hebräerbrief hineingehen, möchte ich noch einen Punkt ansprechen, der so wichtig ist in diesen Tagen, und das ist dieser Glaubenssatz der Anbetung. Und ich möchte jeden zum Nachdenken bringen durch diese zwei Folien, die ich hier gemacht hatte. Was ist Anbetung, wenn ich ein Computer wäre? Wenn ich ein Computer wäre, dann wäre Anbetung die Verbindung zur Bedürfnisquelle. Weil wie viel kann ein Computer machen, für wie viele Prozesse braucht ein Computer Strom? Und ich denke, es gibt niemanden, deshalb, das ist absolute Wahrheit, der hier sagt, nicht für alle. Das heißt, die Energiequelle, das Bedürfnisstrom, ist für den Computer absolut. Und er kann nicht eines seiner Dinge vollbringen, wofür er gemacht wurde, ohne Stromquelle. Deshalb wäre Anbetung die Verbindung des Computers zur Bedürfnisquelle. Ich hoffe, dass das einleuchtend und klar ist. So, was ist Anbetung für den Menschen? Der Mensch braucht eine Verbindung zur Bedürfnisquelle. Und es gibt zwei Bedürfnisquellen, obwohl es nur eine gibt, aber im Irrtum gibt es auch die zweite. In der Wahrheit gibt es nur Gott und im Irrtum gibt es Satan und die Menschen. Und jetzt ist die Frage, wie viel kann der Mensch tun, ohne dass er angedockt ist an die Bedürfnisquelle? Für wie viele Tätigkeiten braucht er eine Quelle? Das heißt, kann er je aus sich selbst ohne Verbindung zur Bedürfnisquelle etwas tun? Nein, das kann er genauso wenig wie der Computer. Wieso nicht? Weil das Gesetz es nicht zulässt. Sein Geist braucht eine Orientierung. Und diese Orientierung ist außerhalb von ihm. Die Information, die er braucht, um irgendetwas zu tun mit seinem Körper, mit seinem Leben, ist Abhängigkeit. So, Anbetung für den Menschen ist die Verbindung zur Bedürfnisquelle. Deshalb muss der Mensch sich bewusst sein, für jeden Gedanken, für jede Tat ist er von einer Quelle abhängig. Er selbst denkt, aber er denkt immer nach einer Quelle. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Deshalb ist es so erstaunlich, wieso der religiöse Mensch den Begriff Anbetung auf ein religiöses Thema reduziert. Wie ist das möglich? Zum Beispiel unter uns als Adventisten auf den Anbetungstag. Das heißt, wir denken, wenn es um Anbetung geht, muss es um ein religiöses Thema gehen. Aber das stimmt nicht. Weil ich kann, egal was ich tue, ob ich Holz säge, ob ich ein Buch lese, was auch immer ich tue, es ist und kommt aus Anbetung. Aber die Reduktion der Anbetung auf etwas Religiöses oder auf einen Anbetungstag, wie wir das in unserer Gemeinde tun, ist eine Katastrophe. Und wenn wir das nicht bewusst werden, wie falsch wir liegen, dass wir Anbetung nur als religiöses Phänomen sehen, dann kann keiner in dieser Krise bestehen. Und er wird nicht erlöst werden können, weil er bleibt von Satan abhängig und denkt gleichzeitig, er ist von Gott abhängig. Weil er erkennt nicht, dass alles, was er tut, entweder aus Gott er tut oder aus dem Bösen. So, das als Einleitung. Und nun kommen wir zu dem Grund des Briefes an die Hebräer. Es muss ja immer einen Grund geben für etwas, was man tut. Und der Grund des Briefes ist sozusagen, ich sage immer, der Chor, der sich zwischen den Strophen wiederholt. Und ich habe viel gelesen und den Hebräerbrief gehört. Und ich habe einen Grund gefunden, weshalb er geschrieben ist. Und wenn man den Grund wirklich bestimmen will, dann muss man an das Ende des Buches gehen, weil dort macht der Schreiber, so wie auch in jedem Brief. Wissen Sie, wenn ich lange Briefe bekomme, ich lese nur den Anfang und das Ende, weil das dazwischen, wenn ich den Anfang und das Ende weiß, dann weiß ich auch, was dazwischen steht. So, grundsätzlich, das ist, wir können nicht viel aufnehmen, wir gucken nur auf was, um was geht's, was ist der Grund? Und der Grund des Briefes der Hebräer steht im Hebräer 13, Vers 22. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, haltet das Wort der Ermahnung zugute, denn ich habe euch kurz geschrieben. So, das heißt, der Grund ist Ermahnung. Warnung, wenn wir es noch ein bisschen verschärfen wollen. Aber die Frage ist, wovor ermahnt er, wovor warnt er? Und er sagt hier, haltet das Wort der Ermahnung zugute. Ich ermahne euch aber, haltet das Wort der Ermahnung zugute, denn ich habe euch nur kurz geschrieben. Lasst uns schauen, wie häufig wiederholt sich dieser Chor von Anfang des Hebräerbriefes bis zu seinem Ende. Wir gehen jetzt zum Anfang und lesen, darum sollen wir desto mehr wahrnehmen des Wortes, das wir hören, damit wir nicht dahin fahren. Denn so das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist und eine jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten? Das finden wir im Hebräer 2, 1 bis 3. Und in den ersten drei Versen steht, nachdem zu Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt, wir sollen wahrnehmen des Wortes. Wir werden sehen, wie Christus geredet hat und wer heute noch redet und wir in der Gefahr sind, seine Worte nicht wahrzunehmen. Und hier kommt der Brief der Hebräer und sagt, wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche Seligkeit nicht achten? Denn das Wort ist fest geworden, das durch die Engel geredet ist, wir können noch hinzufügen, durch die Propheten, durch Christus. Und eine jegliche Übertretung und jeder Ungehorsam seinen rechten Lohn empfangen hat. Das heißt, hier ist Gerichtsbotschaft, ganz deutlich. Wir haben eine Seligkeit zu gewinnen, wenn man so will, und die Verlorenheit quasi zu haben, wenn wir, das heißt, wir können sie versäumen, die Seligkeit, und verloren gehen. So er warnt, dass wir die Seligkeit nicht verlieren sollen. Wodurch würden wir sie verlieren? Hier steht, so wir eine solche sein, nicht achten. Wir nehmen also das Wort, das uns gesagt ist, nicht wirklich wahr. Die letzte Warnung darum, wie der Heilige Geist spricht, heute so hören werdet seine Stimme. So verstocket eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. Ich muss sagen, der Schreiber dieses Briefes, das ist der Apostel Paulus, der hat den Menschen verstanden wie kein anderer, vielleicht Salomo noch so ähnlich wie er. Er bringt die Dinge auf den Punkt, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, das heißt, wie viele Tage haben wir Anbetung? Alle Tage, solange es heute heißt. Meine Lieben, das Heute ist langsam am Ende. Und jeder Mensch, wenn er nicht heute versteht, wird verstockt durch den Betrug der Sünde. So, wir sind in der Gefahr, in diesen letzten Stunden dieser Weltgeschichte, uns zu verstocken. Ich sehe es an den Geschwistern. Ich habe gehofft, mit jedem Änderung dieser sinnlosen Ideen auf diese Maßnahmen, die so eingeführt werden. Keine einzige macht Sinn. Keine einzige ist rational. Keine. Sie sind also alle Unverständnis. Und ich denke immer, wenn man so sieht, was da passiert, dass das Herz doch nicht verhärtet wird, sondern dass es endlich aufwacht und sagt, hallo, wo befinden wir uns? Und hier sagt er, darum wie der Heilige Geist spricht, heute soll hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, wie es schon geschehen ist in der Vergangenheit. Meine Lieben, das ist unsere Geschichte. Wir werden sehen, der Hebräerbrief ist für uns geschrieben und wir haben hier unsere Geschichte vor unseren Augen. Sehe zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott. Ja, wenn die Menschen alle vor diesem runden Ding mit seinen Spitzen Angst haben, dann treten sie doch vom lebendigen Gott ab. Dann haben sie ein ungläubiges Herz, dass Gott da ist. Ich sehe auch, wie die Menschen jetzt, wo von dieser Pflicht der Impfung gesprochen wird, wie die Menschen schon annehmen, dass das genauso kommen wird und dass sie dann alles verlieren werden, wenn sie sich nicht unterstellen oder nicht gehorsam sind. Und ich sage, es sind noch 3 Monate bis dahin. Oder wie auch immer es ist, rechnen wir denn nicht mit einem lebendigen Gott? Hat nicht er die Geschicke der Menschheit in seiner Hand? Wir haben ein ungläubiges Herz, ihr Lieben. Wir sehen die Möglichkeiten Gottes gar nicht. Aber ich muss euch sagen, ich habe angefangen, mich zu freuen über die Krise. Ich habe angefangen, mich zu freuen, dass es schlimmer wird, weil je schlimmer es wird, umso größer wird auch die Freiheit. Umso herrlicher wird die Offenbarung Gottes. Und wir können uns fragen, wo ist jetzt der Gott Elias? Wie wird er sich zeigen? Welche Überraschung hat er, frei zu machen? Aber ganz egal, wie er eingreift, unser Herz bleibt im Glauben an den lebendigen Gott. Wir wollen nicht ein unlebendiges Ding als eine Gefahr für uns sehen. Aber leider ist das so. Deshalb, nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Das heute haben wir heute noch. Aber es wird langsam zu Ende gehen. Deshalb sagt der Apostel Paulus, ich ermahne euch, ich warne euch, der Tag geht langsam vorbei. Und wenn euer Herz verstockt bleibt durch den Betrug der Sünde, habt ihr alles verloren. So lasst uns nun fürchten, dass wir die Verheißung einzukommen in seine Ruhe nicht versäumen und unser keiner dahin bleibe. Was ist seine Ruhe? Was ist die Verheißung? Es ist die Erlösung, die Freiheit. Denn es ist uns auch verkündigt, reich wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts. Das heißt, da nicht glaubten die, so es hörten. Wer waren das? Wir werden sehen, das war die Geschichte in der Wüste. Aber wir haben heute die Verkündigung des Wortes. Gott sagt es uns ganz deutlich, aber da nicht glaubten die, so es hörten. Also gingen sie nicht in die Ruhe ein. So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Nun, Unglauben bedeutet, ich glaube nicht an Gott, das heißt, ich glaube nicht an seine Kraft, aber ich glaube gleichzeitig an den Teufel, weil an jemanden muss ich glauben. Und entweder glaube ich an dieses Ding, das es töten kann, oder ich glaube an Gott, dass er töten kann. Ich habe keine andere dritte Möglichkeit. Lasst uns nicht versäumen, dass wir dahin kommen in die Ruhe. Und wir werden auch über diese Ruhe sprechen. Wir versehen uns aber liebsten eines Besseren euch und dass die Seligkeit näher sei, ob wir also reden. Wir begehren aber, dass euer jeglicher derselben Fleiß beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Welches Ende? Wir erleben es. Wir müssen und werden das die Hoffnung festhalten bis ans Ende. Dass ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch den Glauben und Geduld ererben die Verheißung. Was für Worte hat Gott durch diesen Mann gesprochen? Damals, vor vielen Jahren, für uns geschrieben, die wir am Ende dieses letzten Tage leben. Hebräer 10, 28 bis 31. Wenn jemand das Gesetz Mose bricht, der muss sterben ohne Barmherzigkeit durch 2 oder 3 Zeugen. Wie viel meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testamentes unrein achtet, durch welches er geheiligt ist und den Geist der Gnade schmäht? Ja, wenn Gott seinen Sohn gibt und jemand verschmäht das Angebot. Denn wir kennen den, der sagte, die Rache ist mein, ich will vergelten, und abermals der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott hat alles vorbereitet, dass wir durch die Wahrheit in die Freiheit kommen, über seinen Sohn, über sein Wort, über sein Leben. Aber wer in der Lüge bleibt, der ist ja automatisch böse, der ist automatisch in Ungerechtigkeit, den wird das Gericht Gottes treffen. Und in diesen Tagen wird diese Rache sein. In den 7 Plagen wird Gott sich rächen. Er wird vergelten. Der Herr wird sein Volk richten. Und es wird schrecklich sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn man den Sohn Gottes mit Füßen tritt. Hebräer 10, 35 bis 38. Werft euer Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Die Leute haben gar keine Geduld mehr. Ja, Geduld ist der Beweis, dass wir in der Wahrheit sind. Weil wer geduldig ist, der ist frei. Denn noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Das ist für uns geschrieben. Es ist so nahe. Er kommt. Wir werden ihn sehen. Wir werden es erleben. Der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele keinen Gefallen haben. Das ist die Warnung. Das ist die Verheißung. Ihr seht, wie klar der Hebräer spricht. Hebräer 12, 14 bis 17. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Das heißt, wir sind gerufen, den Herrn zu sehen. Die Heiligung bedeutet, wir kommen zur Vollkommenheit. Und sehe darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbigen verunreinigt werden, dass nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um seiner Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Wisset aber, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward, denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Nun, wie inspiriert war dieser Mann, als er den Esau nahm, als ein Beweis, als ein Beispiel, besser gesagt. Und er nennt ihn Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkauft. Wisst ihr, dass die Menschen ihr Leben, ihre Erstgeburt, ihre Erlösung verkaufen für einen Job? Die Leute sagen, ja, ich lasse mich stechen, ich tue das, weil ich kann ja meinen guten Job nicht verlieren. Nun, das ist, was Esau tut. Esau hat in seinem Hunger seine Erstgeburt verkauft. Wisset aber, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward, denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Ja, wir sind die letzte Generation, sind die Erstgeborenen. Deshalb die, die jetzt ihr Heil für ein Stück Brot, für einen Job, für eine Reise, ich weiß nicht wofür, verkaufen, werden keinen Raum zur Buße finden, auch wenn sie sie mit Tränen suchen. In der Zeit der Plagen wird ihnen das verfahren, wird ihnen das geschehen, was dem Esau geschehen ist, der suchte mit Tränen. Sein Vater sagte, ich habe für dich keine Segnung mehr. Es ist nicht mehr da. Es wird ein schreckliches Erwachen sein für die Menschen in der Zeit der Plage. Sie werden dort weinen und klagen, aber sie werden keinen Raum mehr zu Buße finden, auch wenn sie furchtbar weinen werden, weil sie haben nachlässig, fahrlässig, haben sie um einer Speise willen ihre Erstgeburt verkauft. Was für eine Tragödie. Seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet, denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er auf Erden redete, viel, viel weniger wir, so wir den abweisen, der vom Himmel redet. Das ist ein Hinweis auf die Leute in der Wüste damals, als sie hörten, wie Gott redete. dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte. Nun aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Darum, dieweil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht und Furcht. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. So damit sehen wir, wie ernst die Lage ist. Damit sehen wir, dass Gott möchte uns ermahnen und warnen, damit wir diese große Einladung zu der Erlösung nicht verpassen. Zusammenfassend, Gott redet durch Engel, Propheten, durch seinen Sohn zu uns. Was hat er der ganzen Welt? Bietet er an die Seligkeit, die ist gleich die Verheißung, ist gleich die Ruhe, ist gleich die große Belohnung. Das sind alles Synonyme. Er bietet sie an der ganzen Welt. Und der Hebräerbrief warnt uns, dieses Angebot abzulehnen oder es durch Unglauben zu versäumen oder es einfach wie Esau, ohne nachzudenken, um ein Linsengericht seine Erstgeburt verkauft. Der Hebräerbrief ist eine Warnungsbotschaft an die letzte Generation. Es ist ein Brief des Gerichtes, der zeigt, was passiert, wenn Menschen, die gerufen worden sind zur Seligkeit, die Verheißung zu erlangen, in die Ruhe einzugehen, die große Belohnung zu haben, sie ablehnen. So etwas nennt man eine Katastrophe. So, das ist der Grund des Briefs an die Hebräer. Und wir wollen durch dieses ganze Studium diesen Grund nie aus den Augen lassen. Die Gefahr in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte ist, zu versäumen durch Unglauben, vielleicht durch Oberflächlichkeit, einzuziehen in das Angebot Gottes, das er nicht gespart hat, durch Engel, durch Propheten, durch seinen Sohn. Uns anzubieten, das mehr kann er nicht tun. So fassen wir zusammen. Wir haben gesehen, dass Gott den Adam geschaffen hat, in Abhängigkeit von ihm. Er fiel ab und veränderte sich in seinem Innersten. Er trennte sich von Gott und er kam in ein Land des Finsternis und des Todes. Alle seine Nachfolgen sind geboren in der Gottesfremde, in einem finsteren Reich, im Tod, abhängig von Menschen. Und jetzt in der Krise sieht man, wer von wem abhängig ist. Christus kommt in diese Welt. Er ist das lebendig gemachte Wort. Er wird von seinem Vater gezeugt, hat die Natur seines Vaters und die Natur seiner Mutter. Noch bevor er geboren wird, kommt der Drache in die Szene. Er möchte seine Geburt verhindern oder wenn sie geboren hat, dass er das Baby tötet. Er greift ein durch seine Repräsentanten, weil er ist ja im Hintergrund als Drache, durch das Tier, durch die Häupter, die wir in der letzten Betrachtung gesehen haben und durch die Lehre, die er auch hat. Die Frau ist nichts anderes als eine Lehre und da gibt's auch die Wortverkündiger. Und sie kommen und treffen auf die Wortverkündiger Gottes, auf Christus. Christus steht ihnen entgegen, er tötet den Irrtum in seinem Herzen, er tötet den ganzen Menschen und steht auf als ein neues Wesen, als der zweite Adam, hat eine neue Identität. Er ist das Ebenbild Gottes, wie wir lesen werden und studieren werden im Hebräer. Und er ist das Angebot Gottes an alle Gefangenen Satans hier in dieser Welt. Sie können alle durch einen einzigen Weg, durch den Glauben, ihn annehmen und freie Wesen Gottes werden. Hebräerbrief ruft dazu auf. Er zeigt den Aufwand, den Gott betreibt und er macht ernst für die, die es ablehnen, die müssen im Irrtum bleiben und wählen das Gottlose und das wird seinen Lohn mit sich bringen. So, wer Christus annimmt, der kommt in die wahre Anbetung. Er kommt in die sogenannte Sabbatruhe, wie wir sehen werden im Hebräerbrief, weil alles, was er tut, tut er aus Gott heraus. Weil er weiß, dass kein einziges Element seines Lebens nicht mit Anbetung zu tun hat. Jeder Gedanke, jede Tat kommt aus Anbetung. Und kommt sie aus Gott, dann ist man in der Ruhe. Und man wird das Siegel des Sabbattages bekommen am Ende des Kampfes, wenn alles schon geschehen ist. Demgegenüber steht Satan mit dem Tier. Wir haben gesehen, das Tier ist der achte Kopf des ganzen Tieres. Und wer den Vortrag vom letzten Quartal, Nummer 13, von der letzten Bibelschule nicht gesehen hat, den empfehle ich Ihnen, dass er es sieht, dass er den Zusammenhang auch dieser Skizze versteht. Vielleicht später werde ich ihn noch mal erklären, aber wäre gut, dass er das sieht. Das Tier hat auch ein Ebenbild. Und wir haben das definiert im letzten Vortrag. Es ist das Bild des Tieres. Es ist nämlich das perfekte Bild für Satan. Satan ist ein Mörder von Anfang an, ein Betrüger. Und dieses Bild repräsentiert ihn komplett. Es macht so, wie wenn es lebendig ist. Dabei ist es tot. Es ist tödlich. Gott kommt und tötet den Tod und kommt zum Leben, damit er uns das Leben gibt. Das Bild des Tieres ist ein Bild des Teufels, wenn man so will, das da tötet, weil er ist ein Mörder von Anfang an. Die Lüge führt zum Tod. Aber damit man sich von diesem Tod rettet, muss man etwas tun. Man muss eine neue Identität annehmen, damit dieser Killer einen nicht tötet. Und das wird jetzt angeboten durch all die Maßnahmen. Und man wird eine Zahl bekommen. Man wird nicht mehr ein Mensch sein mit einem Namen, so wie Gott uns gemacht hat, sondern man hat dann nur noch eine Zahl, eine einzige Zahl, die alles abdeckt. Wenn dieses Malzeichen auf Hand oder Stirn kommt, dann gibt es keine Gnade für denjenigen, der das angenommen hat. Da ist der Weg zu Christus, der Weg zurück für immer abgeschnitten. Das ist das, was der Hebräer mit dem Esau beschreibt. Der Esau kann nicht mehr sein Erstgeburtrecht zurücknehmen. Er hat es um eine Speise willen verkauft. Diese Menschen können nie mehr, die das Mahlzeichen annehmen, können nie mehr zurück. Sie können es mit Tränen suchen. Es ist der Punkt, der nicht mehr zurückgeht. Deshalb ist es so wichtig, bevor das Mahlzeichen kommt, und ich denke, es wird kann nichts im Voraus sagen, dass es in diesem Jahre kommt. In diesem Jahr, das wir angefangen haben, 2022, und die Menschen endgültig vor diese Wahl gestellt werden. Und wer dieses Mahlzeichen annimmt, wird nie mehr zurückkommen. Und er wird gestempelt mit dem Sonntag als Tag, weil der steht für die Anbetung der Götter, der Götzen, die Heiden, denen wurde dieser Tag und die Götter gegeben, wie das Lied des Moses sagt. So, wir werden diese Skizze durchgehen. Wir werden uns immer wieder beschäftigen mit diesem Thema, diesem Kampf zwischen dem Ebenbilde Gottes und dem Bild des Tieres. Und dieser starken Warnungsbotschaft, dass wir nur das Ebenbild Gottes, dass wir nur Christus wählen können. Nur dort gibt es die Seligkeit. Und wer das Bild des Tieres anbetet, der verliert alles. Dem kann niemand mehr helfen. Spätestens, wenn er das Mahlzeichen hat, an Hand oder Stirn. Es ist ernst. Es ist die letzte Stunde, es ist die letzte Entscheidung. Die Menschen müssen eine letzte Wahl treffen. Und wir wollen uns vorbereiten, sie aufzuklären, zu warnen, dass sie das nicht annehmen, sondern ihn, das Wort des Lebens, die Wahrheit und die Freiheit annehmen. Amen.